Hallo und willkommen zurück bei H10 FM. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Und es ist irgendwie tragisch, aber Ines ist umgezogen. Das ist nicht tragisch. Aber sie hat einen neuen ISDN-Anschluss bestellt für Internet und so in ihre neue Wohnung. Und ja, seit Margaret Thatcher erzählt man uns, die Marktwirtschaft wäre effizienter. Nein, das stimmt nicht. Wer das glauben soll, noch. Ich sag mal, bestell mal einen Internetanschluss online bei all unseren wunderbaren privatisierten oder sonst privat unterwegs Anbieter von Telekom und so weiter. Das ist ein Grauen. Und deswegen musste Ines allein privat ihre Buchempfehlung für den Sommer aufnehmen. Und deswegen konnte ich nicht dabei sein. Und deswegen muss ich das allein machen. Und das schmerzt mir im Herzen. Also teilweise, weil ich finde es richtig gut, wenn es einen Dialog gibt, wenn es Podcasts nicht gibt, die nur so männliche Stimmen haben. Das ist in Deutschland mit Verlaub echt zu oft und zu viel der Fall. Aber auch, weil ich das jetzt allein machen muss. Und Ines ist wirklich schlau und gut und denkt gerade. Und ich so hüpf von einem Ding zum nächsten und bin völlig durcheinander. Aber trotzdem, ich mache jetzt meine Sommerempfehlung, was man jetzt alles lesen könnte oder sollte im Sommer. Das ist aber eigentlich auch Quatsch. Ihr habt sicherlich eure eigenen Bücher, die ihr mitnehmen wollt, an den Strand, in die Bergen, auf dem Balkon oder wo immer ihr auch Bücher oder sonst was liest oder mitnimmt. Und das ist auch gut so. Also von mir aus, schickt mir eure Empfehlungen, weil die sind sicherlich auch besser und interessanter als die Empfehlungen, die ich euch gebe. Und ein Wort in Entschuldigung voraus. Ich bin, wie man hört, kein Native Speaker in the German. Ich komme aus England und verhältnismäßig viele Bücher, die bei mir im Stapel liegen, die ich schon gelesen habe oder die ich lesen wollte, die sind dann auf Englisch. Und für manche ist das nicht so ein Ding, für manche ist das durchaus doof. Aber mein Gott, vielleicht gibt es ein paar Verleger, die das hören und jetzt beschließen, das hört sich so gut an, das lasse ich sofort ins Deutsche übersetzen. Wenn ja, dann sagt kurz Bescheid, ich würde das sehr, sehr, sehr unterstützen. Also, was sind meine Empfehlungen für diesen Sommer, für deinen Urlaub, wenn du vielleicht ein bisschen Zeit hast, um etwas Neues zu lesen oder sonst zu konsumieren? Also Nummer eins, und das mit ganzem Herzen, leider nur auf Englisch, das muss man übersetzen, ist The Candidate von Alex Nunes. Das ist die Geschichte, wie Jeremy Corbyn, es tut mir leid, aber Jeremy Corbyn gewählt wurde als Vorsitzender von der Labour Party in Großbritannien, meiner Heimat, und wo plötzlich für eine ganze Generation, für uns alle, plötzlich sichtbar war, mein Gott, wir, die Linken, haben die Möglichkeit, die Macht zu übernehmen. Und das ist schwierig. Und es wird viel Widerstand geben und das kann vielleicht scheitern, aber wir haben die Möglichkeit, etwas zu machen. Und das ist, was ich am meisten in Deutschland bemängle, dass man sich so dran gewöhnt hat, an der Idee, ach nee, das geht nicht oder so, dass man das gar nicht mehr wirklich ernsthaft versucht. Ja, einerseits Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot, wie auch immer, das ist eine Möglichkeit. Aber man braucht natürlich viel mehr dazu. Man braucht die Gewerkschaften, man braucht vor allem die Graswurzeln, man braucht die Millionen von Nichtwählern, die so lange, so tief von der Politik enttäuscht sind. Alle diese Menschen muss man zusammenbinden und nach den Sternen greifen. Aber ich war mit 16 Labour beigetreten, ich war schon als Student wieder raus. Und ich habe es gelernt, das war ein Fehler. Es waren manche alte Männer in Labour geblieben, wie Jeremy Corbyn und John McDonnell, der heutige Schattenfinanzminister im Labour-Schattenkabinett. Und die waren geblieben, wir haben sie vielleicht sogar ein bisschen so belächelt. Ach, die glauben noch an die Labour-Party, die Party von Tony Blair, vom Irakkrieg, also der Verrat an die eigenen von Labour war so tief. Wir haben alle aufgegeben, aber mein Gott, die waren drinnen geblieben. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil als Corbyn wieder kandidierte und man zufällig eine Urwahl ausgerufen hatte, da passierte was wie ein Sommermärchen. Und deswegen lohnt sich dieses Buch von Alex Nans, der wirklich sehr nah dran war, sehr viele Leute, die direkt dran beteiligt waren, persönlich kennt und geinterviewt hat fürs Buch. Corbyn fing an als 200-1 Außenseiter. Die Linke wollte nur kandidieren, damit sie überhaupt mit an der Debatte teilnehmen kann. Dass Corbyn es überhaupt auf das Wahlzettel geschafft hat, war fast ein Wunder, weil es gab vielleicht 10, 12 linke Abgeordnete in der Labour-Fraktion im Parlament und man brauchte 35 Abgeordnete, die unterschreiben sollten, aber viele haben so die Unterschrift geliehen, weil, ja, was soll's, die Linken sollen auch mal ihr kleines Stündlein haben. Und mit dem Erfolg, wir hatten die erste Debatte, da waren drei polierte Kandidaten mit wunderbarer Fingernägel, sehr gute Zähne, Flöskelparat, ein Lebenslauf, die waren alle so in Ministerien und so weiter. Und dann der vierte war dieser alte Kauz, der nach 20 Jahren als Hinterbänkler oder sogar fast 30 Jahre oder 25 Jahre als Hinterbänkler es geschafft hat, immer noch Hinterbänkler zu bleiben, weil er nie sich eingelassen hat auf die so vielen, so tiefen Kompromissen von New Labour unter Tony Blair. Und da kam die erste Debatte. Und wir haben so ein bisschen zugehört und da waren dreimal die üblichen Floskeln, mal ein bisschen links blinken, aber niemals glaubwürdig. Und der vierte kam dann und das war ein Mann, der immer gegen die Kürzungen war und immer vor allem gegen die Kriege war. Und in Großbritannien, das waren schlimme Kriege, was wir alles da verursacht haben. Und innerhalb von 6 Wochen sind 150.000 Leute in die Labour Party eingeflossen und Corbyn hat mit einem Erdrutschsieg gewonnen. Unter diesen neuen Mitgliedern sowieso, aber auch unter den alten Mitgliedern bei den Gewerkschaften. Er hat alle vereint. Also schon in der ersten Runde, der nächste hatte vielleicht, ich glaube, unter 20%. Also über 60% der Stimmen in der ersten Runde. Und es war wie ein Wunder, weil wir hatten auf einmal einen Kandidaten, einen Premierminister in spe. Und die Lobbyisten waren aufruf, weil die alle seine Handynummer nicht hatten. Und wir hatten einen Mann, denn wir wüssten, dass wenn er im Amt ist, wenn die Lobbyisten anklopfen kommt, dann konnten wir echt gut glauben, nein, er fällt nicht um. Und das ist eine Aussicht, die so sehr wünsche für irgendwelche linke Regierung, kommen wie sie mag jetzt in Deutschland, dass wenn die Lobbyisten anklopfen kommt, dann sagt sie, sagt er, nö, ihr könnt mich mal. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich uns allen mit ganzem Herzen. Also The Candidate von Alex Nans ist noch nicht auf Deutsch erschienen. Das muss aber kommen, weil das ist wirklich das Sommermärchen überhaupt. Ein Jahr später natürlich hat die ganze Fraktion versucht zu putschen gegen Corbyn. Nochmal so eine Wahl-Urwahl herbeigeführt mit dem Erfolg, dass nochmal 150.000 Leute in die Partei eingetreten sind und Corbyn nochmal mit über 60% gewonnen hat. Es ist möglich. Sieg ist möglich. Wir könnten die Regierung übernehmen und was für Visionen sich da eröffnen. Also meine erste Empfehlung, The Candidate von Alex Nans, nur auf Englisch, tut mir echt leid, aber wenn ihr könnt, bitte lesen. Das ist so, so, so schön. Meine zweite Empfehlung, Naomi Klein. This Changes Everything hieß das Buch auf Englisch. Auf Deutsch heißt es Die Entscheidung, Kapitalismus versus Klima. Finde ich nicht ganz so gut. Naomi Klein ist aus Kanada, schreibt sehr leidenschaftlich aus einer linken Perspektive, vor allem in diesem Buch dann zur Klimakrise und wie man sie bekämpft. Und im Gegensatz zu vielen anderen sieht sie die Klimakrise nicht nur als Krise, und die ist eine Krise, die ist eine sehr, sehr tiefe Krise, aber auch als Chance, weil sie eben nicht nur verlangt, dass wir irgendwas machen für die Klima, aber das ganze System in Frage stellt. Besonders in der englischsprachigen Welt haben wir erzählt bekommen, die freien marktwirtschaftlichen Kräfte werden uns befreien, das ist effizienter im Grunde, wenn jeder nur Egoist ist, Greed is good, Gier ist gut. Also wenn jeder nur so nach seinem eigenen Gier handelt, was sowieso völlig hirnrissig war, weil die meisten Menschen handeln nicht aus Gier. Die handeln vielmehr aus Nächstenliebe. Aber das war die Botschaft des Thatcherismus. Dann wird insgesamt ein effizienteres System rauskommen, wird im Grunde das Wohlstand für alle liefern, wenn jeder nur aus Eigeninteresse handelt. Und den Salat haben wir jetzt. Das stimmt nicht. Wenn jeder nur aus Eigeninteresse handelt, haben wir ein System jetzt, wo diese größten Konzerne sind so, ich glaube irgendwie 70 Konzerne sind verantwortlich für 70% der Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen weltweit, wo sie eine bewohnbare Erde mittlerweile unmöglich machen. Die zerstören im Interesse der Rendite und dazu sind sie verpflichtet als Aktiengesellschaft. Also die sind verpflichtet, die Rendite für ihre Aktieneigner dann zu maximieren. In diesem Interesse zerstören sie die Erde. Wir sind auf dem Weg zu einer 3 bis 4 Grad Erwärmung oder sogar viel mehr, weil dann diese Rückkopplungseffekte dann eintreten, die eine viel größere Beschleunigung verursachen, weil das Permafrost in Alaska und Sibirien schmilzt, was jetzt schon eingetreten ist, viel, viel schneller eigentlich, als man schon befürchtet hatte. Aber Naomi Klein zieht daraus, okay, es ist nicht nur, etwas ist falsch, aber das ist die Möglichkeit, das ganze System in Frage zu stellen. Die freie Marktwirtschaft ist nicht die Antwort. Die freie Marktwirtschaft ist leider der Ursache dieses Problems. Es ist jetzt ein konkreter Beweis und deswegen sind die Rechten so aufgeregt. Deswegen wollen sie das einfach verneinen, verleugnen, dass es das gibt oder irgendwie wegschauen, weil deren ganze Politik, die ganze Philosophie, die dahinter standen, dass die Märkte es am besten wüssten, war nicht nur falsch und verlogen. Es zerstört unsere gemeinsame Lebensgrundlage. Und daher würde ich das sehr empfehlen. Es hat auch sehr stark als eine aus Kanada, wo die sogenannten First Nations, also die Ureinwohner Kanadas, von denen das Land geraubt wurde, auch deren Blick eingebracht wird. Und das ist nicht nur so hippie-mäßig, ach, das finde ich so schön, ach, die sind so süß, so folkloristisch. Es zeigt, solche Gesellschaften haben andere Werte. Die hatten andere Ökonomien. Die Idee, dass das Kapitalismus einfach so sein muss, die Idee, nee, also man kann sich das Ende der Welt viel besser vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Nein, das wird von solchen Gemeinschaften, von solchen Kulturen massiv in Frage gestellt, weil es gibt andere Werte. Man kann Gesellschaften anders organisieren. Müssen wir alle sofort wie die Ureinwohner Nordamerikas leben? Natürlich nicht. Aber deren Stimme, deren andere Sicht zu berücksichtigen, ist nicht so ja, folkloristische Nachsicht, sondern stellt massiv die Annahmen und die Grausamkeiten des jetzigen Systems in Frage. Also Naomi Klein, Kapitalismus versus Klima oder die Entscheidung, oh, this changes everything, das endet alles, ist von mir aus ein extrem empfehlenswertes Buch. Auch zu erwähnen, und wir hatten ihn schon hier bei uns im Podcast, Norbert Walter Borjans, Steuern der große Bluff. Also Norbert war Finanzminister in NRW und hat die berüchtigten Steuer-CDs angekauft. Und im Gegensatz zu leider zu vielen anderen Kollegen, Genossinnen, und Genossen aus der SPD, hat den Shitstorm ausgehalten. Er wurde massiv angegriffen von der Presse, sonst von Spring und so weiter. Aber nein, er stand dabei. Gelder, die in die Schweiz oder so, Liechtenstein versteckt worden sind, er wollte diese Daten haben. Und das hat zu einer enormen Welle sonst auch sogar von Selbstanzeigen geführt. Und wir haben alle haben wir davon profitiert. Er schreibt davon in seinem Buch nicht nur von Steuern, dass wir auch zelebrieren sollen, dass Ressourcen für die Gemeinschaft benutzt werden sollen, aber auch von Einfluss von Lobbyisten dabei. Nicht nur so bösartig, dass ein Lobbyist kommt mit der Geldspende, aber wie das in den Köpfen überhaupt, in der Verwaltung überall ist und wie man unbedingt Politiker, Amtsträger mit Format und Rückgrat braucht, die einer Verwaltung den Rücken stärkt. Dass Beamte, Steuerfahnder, die unterwegs sind, die wissen, dass ihre Führung hinter ihnen steht. Das vermissen wir leider immer, immer mehr. Ich würde sehr begrüßen, wenn Norbert wieder eine größere Rolle spielen könnte, weil der hat gezeigt, wie viel eigentlich möglich ist. Und er beschreibt auch sehr gut, wie viele Politiker in der SPD, aber natürlich auch anderswo, ein bisschen Angst vor Finanzen hat. Ach ja, das ist spröde, streuen, das hört sich immer blöde an. Aber einer, der wirklich offensiv da rausgeht und sagt, nee, das ist gut. Und warum das gut ist und warum diese Versuche zum Beispiel vom Bund der Steuerzahler, ach, ab jetzt, bis hierhin haben wir nur für den Staat gearbeitet und ab jetzt verdienen wir Geld für uns selbst. Der Bundessteuerzahler ist nicht der Vertreter des sogenannten kleinen Mannes. Der Bundessteuerzahler ist finanziert von großem Kapital im Interesse des großen Kapitals, dass wir alle gemeinsam Straßen, Kitas, Lehrer haben. Das dient uns allen. Ohne sie gibt es überhaupt keine Gemeinschaft. Und Norbert, das schneidet durch die Illusionen und durch diese, mit Verlaub, Lügen der Lobbyisten sehr, sehr gut in einer Sprache, die sehr offen und verständlich ist für alle. Also kann ich durchaus wärmstens empfehlen. Das nächste Buch, das ich euch ans Herzen legen möchte, ist leider auch nur auf Englisch. Verleger, hört hin, übersetzt das. Es heißt Rules for Revolutionaries. Und es ist von Becky Bond und Zach Exley. Und die zwei waren wirklich federführend mit dabei mit der Bernie Sanders-Kampagne von 2016 für die Vorwahl, für die demokratische Nominierung für die Präsidentschaftswahl in den Staaten. Bernie hätte gegen Trump gewonnen. Also ich sage es jetzt mal hier. Aber Bernie, als er anfing, war völlig unbekannt. Er hat einen Bekanntheitsgrad von 1% in den Vereinigten Staaten. Er war zwar Senator, aber der war nicht bei den Demokraten, der war ein sogenannter Independent. In Vermont, das ist ein extrem kleiner Bundesstaat im Nordosten, wo die Leute vielleicht ein bisschen liberaler sind. Und Bernie war immer bekennender Sozialist. In einem Land, wo Sozialismus nicht gerade besonders in den Mainstream-Medien keinen sehr guten Ruf hatte, und trat an als Sozialist, als demokratischer Sozialist und hat sich dafür niemals entschuldigt. Gegen vor allem Hillary Clinton, die designierte Nachfolgerin von Barack Obama, die Democratic, also diese Nationalpartei, hatte schon beschlossen, Hillary ist die Kandidatin. Bernie wurde auch geraubt, da gab es dieses System, wo so viele Kandidaten irgendwie, also so viele Delegierte von den Demokraten nicht direkt von der Basis gewählt werden sollen, sondern qua Amt, also große Tiere sozusagen automatisch selbst eine Stimme bekamen. Und das Basisdemokratische überhaupt nicht beachten sollten. Aber Bernie hatte diese Herausforderung. Becky Bond und Zach Exley, wie bauen wir eine Kampagne auf, wo wir nichts haben an Infrastruktur? Also bekanntlich diese Vorwahlen der Demokraten, die beginnen in Iowa. Das ist ein extrem ländlicher Bundesstaat, so mitten im Nix. Und da hatte Hillary schon bezahltes Personal überall, die alles mitorganisieren und so. Bernie hatte gar nichts. Und deswegen finde ich dieses Buch so wichtig, weil es ist eine Anleitung, wie du demokratische Macht aufbauen kannst. Und die gingen rein mit einem sogenannten Barnstorming, das ist so Scheunestürmen. Die gingen rein, die haben so eine Präsentation gemacht, die haben Leute sehr, sehr kurzfristig angerufen. In 2 Tagen sind wir in deine Stadt, wir wollen euch was präsentieren, komm vorbei. In der Annahme, diejenigen, die alles fallen lassen und mit nur 2 Tage Vorwarnung kommen, das sind eben diejenigen, die wirklich Bock haben. Und die haben ihnen das präsentiert, was sie machen wollten. In deren Fall war es so, das sogenannte Telephone Banking. In Amerika, das ist mit so viel, das alles ist so weit auseinander. Das geht sehr viel übers Telefon. Der Zugang vom Datenschutz her zu Telefonnummern ist viel leichter in den Staaten. Aber die haben gesagt, ja, dann mach doch ein so Telephone Banking Party. Ne? Lad dich Leute zu dich ein, dann könnt ihr ein bisschen grillen. Und er ruft alle diese Nummer an, erzählt von der Bernie-Kampagne, erzählt von Bernie Sanders, warum ihr für ihn stimmen wollt. Und los geht's. Und da haben sie diese Veranstaltung gemacht, dann kamen vielleicht 200 Leute, die sind dann weggegangen, vielleicht 100 davon haben tatsächlich diese Partys gemacht, die haben alle diese Leute angerufen und wenige Wochen später waren die Besten aus diesen Menschen, die diese Dinge veranstaltet haben, die waren selbst unterwegs, haben das nächste Scheune gestürmt, die waren in der nächsten Stadt unterwegs, haben da selbst Leute eingeladen und diese ganze Methode präsentiert. Also man hat im Grunde in kürzester Zeit mit einem so Schneeballaufbau eine Pyramide erschaffen, wo Freiwillige sich selbst hervorgebracht haben, die bereit waren, alles zu geben für einen echten Wandel. Und die Kernbotschaft dabei ist, if you ask a big ask, you get a big answer. Also wenn man wirklich um Großes bittet, dann kriegst du eine enorm große Antwort. Und Bernie versprach echte, tiefe Veränderung. Hillary war die Kandidatin der Kontinuität. Er soll alles noch weiter so gehen wie bisher. Und trotz Obama, der war sehr populär als Präsident, aber es ging vielen Menschen schlecht. Und damit war dieses Versprechen, es wird sich extrem viel verändern. Und das hat so viele Leute mobilisiert, dass sie wirklich Tage und Wochen so rund um die Uhr für diese Kampagne gearbeitet haben. Aus dieser Aussicht, mein Gott, wir könnten den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten stellen. Und das hat leider Gottes nicht geklappt, weil ich bin mir absolut davon überzeugt, Bernie hätte Trump geschlagen. Wenn man guckt, welche Bundesstaaten Hillary da verloren hat, das waren die Staaten, die sogenannte Rust Belt, also Rostgürtel, ehemalige Schwerindustrie, so Michigan und so weiter, wo früher die Autoindustrie so stark war, wo die ganzen Jobs weg sind. Man brauchte die Stimme der Arbeiter und die haben sie sich nicht wiedergefunden in Hillary. Da kam Trump und er sagte, die Jobs sind alle verkauft worden nach Mexiko und die haben, also die meisten sind einfach nicht mehr wählen gegangen, aber ein Anteil ist auch, hat auch für Trump gewählt. In Staaten, Bundesstaaten, die Demokraten für sich sicher glaubten. Und das war das Tragische. Aber Rules for Revolutionaries durchaus empfehlen, weil es gibt dir eine Methode. Das kannst du machen, das können wir machen und das werden wir machen, das müssen wir machen. Das ist der Weg zur Macht, weil ich habe keinen Bock mehr auf nur, dass wir zusammenkommen und rummotzen. Wir brauchen die Macht. Sorry, werde jetzt ganz ernst. Ja, und das nächste Buch. Ah, die wunderbare Jay McAlevey. Die prima Donna der Gewerkschaften. Aber das hört sich sehr negativ an. Jane ist die so eine starke Gewerkschafterin und die kommt rein und die baut Gewerkschaften auf unter Bedingungen, die vielleicht eher mit dem 19. Jahrhundert in Deutschland vergleichbar sind, weil es massive gesetzliche Unterdrückung gibt. Es ist nicht alles halb so bequem, wie es in Deutschland ist. Es gibt manche Bundesstaaten, wo es ganz, sogar fast verboten ist, wo ein Gewerkschafter ein Arbeitsort gar nicht betreten darf und so weiter. Jane's Book No Shortcuts wurde kürzlich übersetzt. Keine halben Sachen. Und wir hatten auch mit ihr eine Folge, leider, sorry, auf Englisch, weil die kein Deutsch spricht. Aber das Buch Keine halben Sachen ist übersetzt worden. Es gibt auch ein zweites Buch, Raising Expectations und Raising Hell, also die Erwartungen erhöhen und auch die Hölle, Raising Hell, Ärger machen. Weil es bei ihr geht um eine extrem basisdemokratische Gewerkschaftsarbeit. Wenn die in die Verhandlung geht mit den Bossen, sagt sie, nee, das ist alles offen. Alle sollen mit reinkommen können. Die ganze Belegschaft von mir aus. die verhandeln mit, weil dann sehen sie, es ist nicht die Verhandlerin, es ist nicht die Gewerkschaft, der sozusagen das Arschloch ist, es sind die Bosse. Die Belegschaft sollen das selbst sehen. Die ist nur da als Coach, als Trainerin für die Belegschaft. Aber die können nur die Arbeit machen. Und es geht darum, einen Organisationsgrad von 95% zu haben. Teilweise, wo es ganz verboten ist. Und die suchen sich nicht die linken Leute aus, die sowieso alles unterschreiben wollen. Die suchen sich die einflussreichen Leute aus. Also die beschreibt sehr viel in dem einen Buch Raising Expectations, wie sie in Nevada, wo die Gewerkschaftsarbeit extrem begrenzt ist, in Krankenhäusern, hauptsächlich unter Krankenschwestern, Krankenpfleger, überwiegend Frauen, überwiegend mit migrantischem Hintergrund, organisiert. Und dann ist nicht die Frage, wer steht schon auf unserer Seite? Nein, die Frage ist, wenn du selbst ein Problem hast, mit wem redest du aus der Belegschaft? Wer sind die Influencer, die Leute, die wirklich großen Einfluss haben? Weil wenn du die hast, wenn du die überzeugt hast, dann kannst du wirklich das ganze Unternehmen, die ganze Belegschaft überzeugen. Und erst dann kommst du raus mit den T-Shirts, wo plötzlich von einem Tag zum nächsten 95% der Belegschaft die T-Shirts anhat. Und dann auf einmal hat die Geschäftsführung ein Problem. Es ist gleichzeitig, mit Verlaub, auch ein etwas tragisches Buch, weil am Ende sieht man, dass Gewerkschaftsbosse plötzlich Nevada an Kalifornien schenken. Und es wird alles nur am Front im großen Hin und Her vom Hinterzimmer von der Chefetage. Und das ist natürlich nicht, was wir brauchen. Aber es kommt jetzt eine neue Radikalität in der Gewerkschaftsbewegung in den Staaten. Kürzlich haben wir es gesehen bei den Lehrern. Die haben in West Virginia, ein sehr ländlicher Bundesstaat, gestreikt, wild gestreikt, gegen die Wille der Gewerkschaft. Und die haben gewonnen. Alle waren rausgekommen und das war so erfolgreich, dass es sogar sich weiter verbreitet hat an anderen Staaten. Da gibt es auch einen tollen Jackman-Podcast dazu. Das ist leider alles auch auf Englisch. Aber das hat sich verbreitet auch noch in Los Angeles. Und man sieht schon, eine geschlossene Belegschaft, die unter den gleichen Problemen wie auch deutsche Lehrer kämpfen. Das ist, Schulen sind auseinander, es gibt kein so Vollzeitgewerkschaft in jeder Schule, in jedem Betrieb oder so. Aber die zusammenkommen und die streiken nicht nur als die Belegschaft, wir die Lehrer gegen den Bundesstaat oder so, gegen unseren Arbeitgeber, sondern wir, die Lehrer, mit den Eltern, mit den Studenten und Schülern, alle zusammen, wir streiken alle zusammen. Und die hatten so viel Unterstützung aus Bevölkerung, die haben gewonnen, also irgendwann wollte die Gewerkschaft irgendwie auch klein beigeben und so eine Kompromisslösung unterschreiben. Und nein, die haben weiter gestreikt. Das ist möglich. Und wir sehen es auch in Deutschland. Die Schüler gehen auf die Straße, das dürfen sie nicht. Die dürfen nicht freitags streiken, aber wenn alle das machen, auf einmal, was man nicht darf, ist von heute auf morgen Realität. Und das kann auch genauso gut in der Belegschaft gehen. So, jetzt ein paar weitere Bücher. Da war Paul Mason, Klare Lichte Zukunft, auch mit Paul, ein Koryphäe des linken Journalismus in Großbritannien, haben wir kürzlich ein Interview geführt. Ich mache einen Link rein bei der Sendung. Klare Lichte Zukunft. Es geht darum, wie bekämpfen wir auch Trump, aber nicht nur Trump, auch so der Aufstieg von künstlicher Intelligenz. Ist es möglich, dass wir am Ende in einer Gesellschaft, die von Konzernen und immer autoritäreren Staaten beherrscht wird, wo das Individuum immer weniger zum Vorschein kommt? Paul ist argumentiert extrem humanistisch dagegen. Er sieht der Aufgeklärte, der sogenannte Snowflake, also der Linksliberale sozusagen, als neue revolutionäre Subjekt. Ich muss gestehen, ich war nicht davon überzeugt. Ich fand auch manche philosophischen Diskursen dabei nicht immer überzeugend. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Paul auf einmal, der eigentlich nach der Brexit-Abstimmung gesagt hat, nee, wir müssen demokratisch das akzeptieren, ist auf einmal sehr gegen den Brexit. Ich habe persönlich große Angst, dass das die Linke spaltet, weil unser auch wenn ich bin kein Befürworter von Brexit, aber wenn man Demokratie untermauert und sagt, nee, diese Abstimmung, die es galt und wo alle vorher gesagt haben, nee, dies muss gelten, weil nur Nigel Farage hat gesagt, wenn ich verliere, dann darf ich nochmal abstimmen. Aber haben gesagt, Nigel Farage, UKIP, also Rechtsaußen, nein, Schnauze, das gilt. Dass wenn man das nachher revidiert, ich habe große Probleme, weil ich schon vorstellen kann, wie wir immer wieder abstimmen müssten und die Politik nie wieder zu den echten Konflikten und echten Problemen Großbritanniens, die so verheerend sind, zurückkommt. Weil die Ursachen von Brexit werden nicht dabei besprochen. Es ist mittlerweile so eine identitätspolitische Frage, bist du für den Brexit oder gegen Brexit? Und man redet nur davon und nicht davon, dass Großbritannien in der Europäischen Union die größte Ungleichheit hat, auch die größte regionale Ungleichheit, Und es sind eben die Regionen, die am meisten gelitten haben, die für den Brexit gestimmt haben. Und wenn man nicht diese massive politische, wirtschaftliche, soziale Entfremdung überhaupt bekämpfen will, dann, wenn es eine neue Abstimmung gibt, es ist leider so, ich befürchte, wir werden sie nochmal verlieren. Das hörst du nicht in den deutschen Medien. Alle agieren so, als dass nur irgendwie ein kleiner Betriebsunfall wäre. Die britische Wählerschaft hat irgendwie einen schlechten Tag gehabt, sie waren irgendwie falsch aufgestanden und haben plötzlich irgendwie falsch gewählt und man müsste nur noch mal wählen und es wird alles besser. Die Brexit-Befürworter haben so diesen Slogan Tell them again, sag's ihnen nochmal. Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark. Es kommen dann viele Nichtwähler. Ich befürchte, dass man bei einer zweiten Abstimmung verliert. Poe sagt nicht, aber das ist schon ein einflussreiches Buch, da kann man sich damit auseinandersetzen. Das nächste Buch, was man auf jeden Fall lesen kann, wenn man es nicht hat und man sehr viel Zeit, vielleicht macht man sehr viel Strand und man will richtig braun werden, ist Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert. Das ist so eine Analyse aus der so klassischen Volkswirtschaft, so mit den Methoden der klassischen Volkswirtschaft, also nicht so marxistisch und so, was alles schief geht. Ne? Weil Adam Smith hatte uns erzählt, am Anfang der Volkswirtschaftslehre, dass wenn jeder so eigennützig handelt, dann gibt es so diesen Ausgleich. Wenn es zu viel Schuhproduzenten gibt, aber nicht genug Fassproduzenten, dann werden irgendwann mal die Schuhpreise fallen und werden manche Schuhproduzenten auf das Produzieren von Fässern umsteigen. Was Piketty zeigt und nachweist mit extrem viel auch historischen Daten, wirklich fantastisch belegt, ist, dass Geld macht die Reichen reicher von sich aus. Und das beste Formel im Buch, also auf Englisch war R ist größer als G, also Rendite ist größer als Wachstum. Also wenn die Rendite, die ein Investor erwarten kann, größer ist als das Wachstum des Bruttoinlandsprodukt, dann wird die Ungleichheit steigen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Geld anlege und ich kann vielleicht eine Rendite von 5% erwarten, aber die Gesamtwirtschaft wächst nur um 1%, irgendwo muss dieses Geld dann herkommen. Und das kommt natürlich von uns alle anderen, die nicht in der Lage waren, Geld anzulegen. Also, und das ist tatsächlich jetzt der Fall. Das Wachstum in Europa ist viel, viel niedriger. Es gab diese sogenannte Les Trente Glorieuses, die 30 glorreichen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Deutschland ist Wirtschaftswunder und so, wo es plötzlich massives Wachstum gab und es gab extrem viel zu verteilen. Das Wachstum war oft größer als der Rendite. Aber jetzt, wo das Wachstum mitunter sehr mager ist und man kann durchaus argumentieren, weiteres Wachstum ist nur auf Kosten der Natur und der kommenden Generation und des globalen Südens sowieso mit der Klimakrise. Jetzt, wo das Wachstum so niedrig ist, aber die Investoren noch eine höhere Rendite haben, wo kommt dieses Geld her? Nur durch die steigende Ungleichheit. Und dieser Makroblick, also vom Größen her, ist schon ein wunderbarer, weil es stellt im Grunde alles in Frage. Also Piketty glaubt, man kann alles lösen im Grunde, aber mit dem Eingreifen mit einem sozialistischen Programm. Also eine Vermögensteuer, sagt er, ist unabdingbar. Allein mit Einkommensteuer, allein auch wenn man sogar wieder die Einkommensteuersätze von den 50er, 60er Jahren einführen würde. Und das war zum Beispiel in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten, gab es einen Spitzeneinkommenssatz von über 90%. Das muss man sich vorstellen, davon redet keiner mehr heute. Aber allein mit solchen hohen Einkommensteuersätzen kann man die Ungleichheit nicht wiederherstellen, also nicht rückgängig machen. Man muss an das Vermögen, es geht um die Ungleichheit der Vermögen. Und man braucht deswegen unbedingt eine Vermögensteuer. Nur damit kann man überhaupt den Anspruch haben, die Ungleichheit zu reduzieren. Und in einer Zeit, wo die Ungleichheit immer mehr wächst, mittlerweile ist die Zahl so 26 Milliardäre, besitzen so viel wie die unterste Hälfte der gesamten Menschheit, ist dies so wichtig, weil mit Verlaub, diese Milliardäre sind nicht dadurch glücklicher. Wie die wunderbare Alexandria Ocasio-Cortez sagt in den Vereinigten Staaten, jeder Milliardär ist ein Versagen der Politik. Weil was kauft man sich damit so viel Geld? Man kauft sich politischen Einfluss. Das zeigt auch Piketty in seinem Buch. Im Grunde, je reicher du bist, desto höher ist die Rendite. Das ist auch sinnvoll, weil man sich viel besseren Rat, kann man viel breiter anlegen, um eine immer noch höhere Rendite sich selbst zu sichern. Und vor allem politische Macht. Und wir leben in einer Welt, wo so viel politische Macht jetzt an die Allerreichsten gegangen ist. Also, Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert. Er redet aber nicht so viel von der Umverteilung von Macht von oben nach unten. Das würde ich auch sehr befürworten. Das ist vielleicht ein anderes Buch von Chantal Mouffe, Ein linkes Populismus. Chantal Mouffe ist belgische Professorin, die lehrt in London. Und er hat so jahrelang über den Populismus geschrieben. Das ist so sehr im, sag ich mal, französisch oder frankophonen Tradition. Es ist ein sehr intellektuelles, abstraktes Buch, aber es ist kurz. Und die argumentiert, der Aufruf ist Demokratie. Das ist das Ding, womit wir wirklich Menschen mobilisieren können. Wenn die sagen, ich sollte auch gehört werden. Also es geht jetzt um diese Machtverteilung. Nicht nur von Reichtum, sondern Machtverteilung. Und man kann auch sehen, dass im rechten Spektrum, dass das oft so angewendet wird. Ich gebe ein Beispiel. Großbritannien sollte sich bei der Europawahl gar nicht beteiligt sein. Auf einmal durch das Scheitern von Brexit-Plan von Theresa May müsste Großbritannien nochmal bei der Europawahl dabei sein, mit nur so 5-6 Wochen Vorwarnung. Und die Brexit-Party vom besagten Außenrex Nigel Farage wurde ins Leben gerufen, ganz ohne Programm, ganz ohne demokratischen Strukturen. Die haben so ihre eigenen, es wird geführt wie eine Privatfirma und die haben ihre Kandidaten und die haben Treffen organisiert und es kamen Hunderte, es kamen Tausenden von Leuten. Und im Gegensatz zur Brexit-Abstimmung hat Farage überhaupt nicht über Einwanderung, hat gar nicht seine ganzen fremdenfeindlichen Thesen da verbreitet. Er sagte nur, es ging um Demokratie. It's not about right and left, but about right and wrong. Also es geht nicht um rechts oder links, sondern um Recht oder Unrecht. Weil der wollte mobilisieren und sagen, ja, die Leute sind um ihr Wahlergebnis betrogen worden. Und das zieht, und es zieht mit dem Erfolg, dass mittlerweile die große Mehrheit der Brexit-Wähler mittlerweile einen Austritt ohne Abkommen befürworten. Was wirklich nach allen Expertenmeinungen, das sind absolut massive, verheerende wirtschaftliche Folgen mit sich zieht, kommt aber auch aus dieser Untätigkeit der Politik überhaupt eine Lösung zu finden, wo wir nur über Brexit reden, wo so viel anderes so wichtig ist. Aber man merkt, dieser Aufruf, Demokratie, dass man gehört werden soll, das ist ein sehr, sehr starkes Pferd. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo eigentlich jeder eine Stimme haben sollte. Online hat man eine Stimme. Aber die alten Institutionen, auch der Arbeiterklasse, die Gewerkschaften, die Arbeiterparteien, sind nicht so. Es ist nicht Arbeitervertreter, die jetzt im Parlament sitzen, sozusagen für die Arbeiter. Es sind meistens Funktionäre, die kaum noch sozial vom Herkunft her mit den Vertretenen zu tun haben. Und vor allem sind so viele Leute jetzt nicht Wähler geworden. Wir leben in einer Demokratie, die darauf gegründet ist, dass sehr viele Menschen gar nicht mehr sich beteiligen. Und dieses Problem muss man entgegennehmen, um vor allem dieses Recht auf Sprache, dieses Recht auf gehört werden, sehr, sehr wichtig ist. Also Chantal Mouffe argumentiert, das ist sozusagen die Pole, die Flagge, die wir auch hissen sollen. Wir sollen uns nicht dafür schämen, weil wenn die Leute gehört werden, die kommen nicht unbedingt mit fremden, feindlichen Parolen. Die kommen mit ihren Bedürfnissen. Wenn wir nur mit technokratischen Lösungen kommen, aber nie hören, was die Probleme sind, nie hören von Leuten, die in prekären Arbeitsverhältnissen oder die Miete nicht zahlen können, dann vielleicht sind wir als Linke auch nicht so fit. Jo, also Chantal Mouffe für einen linken Populismus. Es ist in Deutschland, glaube ich, von Surkamp erhältlich und ist ein bisschen zu intellektuell für mich, aber kurz und prägnant. Zum gleichen Thema und vielleicht interessanter, leider nur auf Englisch, sorry, Hermione Houghty von Jonathan Schmucker. Schmucker, der ist so ein alter Linke, der ist so, seitdem er sehr jung war, war bei den ganzen linken Bewegungen in Amerika unterwegs. Es ging um die Anti-Globalisierungsproteste in Seattle schon vor Jahren und hat er immer weit gemacht. Und hat so plötzlich so einen Moment gehabt, wo ich festgestellt hat, der war also letztens bei Occupy Wall Street, was wirklich so vielleicht der Vorreiter war für die Bernie Sanders Kampagne, aber wo er plötzlich festgestellt hat, auch bei Occupy Wall Street, dass linker Protest für viele sozusagen eine Art Selbstzweck geworden ist. Die Aussicht auf Erfolg war eigentlich nicht da. Es ging nur darum, okay, ich kann dieses System nicht ändern, aber ich werde ein Leben lang dagegen sein und ich werde so in mein Grab getragen werden und man kann vielleicht auf meinen Grabstein da schreiben, er war dagegen, sie war dagegen, aber geändert hat sich nicht, aber es war mindestens so moralisch überlegen, auch wenn die Gesellschaft scheiß war. Und diese konkrete Aussicht, aber wie gewinnen wir Menschen, wie kriegen wir eine soziale Mehrheit, ist nicht da. Und die hatten tatsächlich das Problem bei Occupy Wall Street. Die hatten auf einmal sehr viele Sympathisanten. Ne? Die hatten diesen sehr starken Slogan, wir sind die 99%. Ne? Und das ganze Wirtschaftssystem, das politische System drumherum wird nur für den 1% da geführt. Und das hat sehr, sehr viele Leute dazu gewonnen. Nur als viele neue Leute hinzuströmten, da waren oft die Reaktionen von denjenigen, die von Anfang an dabei waren und sehr viel dafür geopfert haben, sehr viel Strapazen und so, war so, ach nee, was seid ihr? Ihr seid nur so die Neulinge, ihr seid gar nicht so echte Linke. Ich habe mein politische Praxis und das heißt, die hatten auch eine Sprache drauf, die sehr viele von diesen Neuankömmlingen abgestoßen hatten. Und die haben sich ein bisschen so besserwisserisch und arrogant verhalten. Und natürlich, das ist das Problem, weil du damit keine Bewegung aufbaust, die die Macht im ganzen Land übernehmen will. Du hast vielleicht deine kleine Utopie vom Occupy-Camp, aber du hast nicht etwas, was wirklich das ganze System umkrempeln kann. Und Schmucker, der damals als Sprecher beim Occupy-Camp unterwegs war, hat sich sehr damit beschäftigt. Und er kommt jetzt, dann ging dann weg, hat dann irgendwie Magister studiert an einer Uni. Für mich, dann kommt er manchmal mit zu viel intellektuellen Dingen, also zitiert sehr viel Gramsci, ist nicht falsch, aber er macht momentan ein total interessantes Projekt im ländlichen Pennsylvania, also auch so eine Gegend, wo im Grunde diese ganze urbane Großstadt, linke Politik nicht stattfindet, hat er ein Projekt für die Organisation von Menschen zusammen, für eine linke Mehrheit. Und es geht auch zum Beispiel darum, mit Veteranen der US-Armee zu sprechen, weil viele Leute zur Armee gehen in seiner Gegend, weil es nicht so viele Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Und es funktioniert. Also der kriegt Leute zusammen, die wirklich stark links sind. Aber man muss die Leute da abholen, wo die sind. Du kannst nicht kommen und sofort von Gramsci erzählen. Du musst direkt denen zuhören. Was sind deren Probleme? Und dann mit denen eruieren. Was sind die Lösungen? Ist es gegen Migranten zu sein? Oder ist es eigentlich, dass das Geld anderswo lagert, dass wir die großen Banken annehmen können? Und die haben enorme Erfolge da. Das Einzige, was ich bemängle beim Buch, also das Buch heißt How to Hegemony. Und ich als einer, der auch sehr daran interessiert ist, okay, wie erobern wir die Macht, da hat für mich ein bisschen zu wenig diese praktische Anleitung, wie er diese Gruppe in diesen sehr ländlichen Gegenden organisiert hat. Und es war vielmehr so auch eine theoretische Abhandlung, warum das wichtig ist. Das ist, glaube ich, für Deutschland eine sehr wichtige Botschaft, weil man so viele Leute hat, die im linken Spektrum ein bisschen so, ja, die Trauben sind mir zu sauer. Die sind so, die Aussicht auf Macht im Staat zu übernehmen, ja, der Staat ist scheiße, der Staat ist kapitalistisch und bla, ja klar, aber willst du von heute auf morgen, willst du einen Schritt in die richtige Richtung oder bleibst du immer außerparlamentarisch? Schmucker argumentiert, ja, das sind so im Grunde kleine Lagerfeuergruppen, ne? Die sind unter sich gut aufgehoben, die fühlen sich gut, das ist auch gesellschaftlich, die bieten sich damit Halt, aber diese Aussicht, nein, wir wollen Leute gewinnen, wir wollen die soziale Mehrheit in diesem Land erringen und damit die Macht übernehmen und von heute auf morgen Verbesserungen einführen, die gibt es nicht. Und er argumentiert sehr stark, dass dies notwendig ist. Also ich finde ein tolles Buch, nur ich hätte gerne gehabt, nicht, weil es wird am Ende ein bisschen why to hegemony, also warum Hegemonie erobern und nicht, ich hätte gerne ein bisschen mehr von wie man das tatsächlich macht, von seiner alltäglichen Arbeit dann diese ländlichen Gegend, hätte ich gerne mehr gehört. Andere Bücher, da gibt es Adam Tooze, wenn man wenn man noch wirklich extrem braun werden will, Crashed, auch auf Deutsch erhältlich. Adam Tooze ist ein Wirtschaftshistoriker, ursprünglich aus Großbritannien, ist aber in Deutschland großgewachsen. Und es erzählt die ganze Geschichte vom Finanzkollaps 2008, Finanzkrise. Und was sehr schön ist dabei, es ist nicht sozusagen eine Krise der Wirtschaft, eine Wirtschaftskrise. Er zeigt, wie so eng Politik und Wirtschaft verknüpft sind. Und vor allem Angela Merkel, die deutsche Regierung, kommt extrem schlecht weg. Also die wirkliche Unterdrückung der Demokratie, die auch zum Teil auch da gewollt worden ist, wie inadäquat die Reaktionen waren. Tooze ist aber kein Marxist. Also diese strukturellen Probleme des Kapitalismus, dass die Krise sozusagen automatisch kommt, ist vielleicht weniger im Vordergrund. Es geht vielmehr um die Entscheidungen von Einzelnen, der führt das extrem detailliert aus. Aber das ist auf jeden Fall ein extrem klugen Beitrag zur Aufarbeitung von dieser ganzen Krise. Und wie eigentlich, das ist keine Wirtschaftskrise, das war eine politische Krise, die am Ende ironischerweise auch die Vereinigten Staaten gestärkt hat, weil der Dollar als globale Reservewährung so viel gestärkter daraus gekommen ist. Und dagegen ist Europa, die eigentlich viel mehr hätte machen können und sollen, sich dabei sehr, sehr geschwächt hat. Also durchaus lesenswert, auch wenn ich mit der Methodik nicht ganz einverstanden bin. Crashed, auch auf Deutsch erhältlich, von Adam Tooze. Dann ein letztes Buch, nochmal auf Englisch, tut mir sehr leid, aber finde ich super, von Joe Guinan und Christine Barry. People Get Ready, Preparing for a Corbyn Government. Es gibt ja so viel los gerade in der linken Szene, so intellektuellen, so akademischen Szene, wo die so jahrelang vor sich hingedumpelt hat, so in Uni, so mit so abstraktem Denken. Es geht darum, was muss man machen jetzt, um für eine Corbyn-Regierung, eine sozialistische, demokratische Regierung in Großbritannien vorzubereiten. Und da geht es wirklich um Strategie. wir wollen nicht nur für ein paar Jahre die Regierung übernehmen, sondern wir wollen grundlegend die Gesellschaft verändern. Und das Vorbild dabei, und das wird sich vielleicht ein bisschen pervers anhören, ist eigentlich Margaret Thatcher. Die hatten wirklich einen Spruch, da lässt es einen wirklich den Rückgrat so kalt schaudern. Die sagte, wir wollen nicht nur die Gesellschaft ändern, wir wollen die Politik ändern, wir wollen die Seelen verändern. Und man kann gut argumentieren, das hat sie gemacht. Die hat diese sehr raue marktwirtschaftlichen Wettbewerb eingeführt, überall in der Gesellschaft, wo früher Solidarität vorne stand, wo es selbstverständlich war, dass die Würde des Menschen vorne steht. Das hat sie abgeschafft. Und stattdem sollte jeder konkurrieren und konkurrieren müssen. Und das wollen wir jetzt auch bei einer kommenden Corbyn-Regierung nicht nur für ein paar Jahre was Gutes einführen, was dann danach wieder abgeschafft werden von einer rechten Regierung, sondern die Weichen so stellen, dass Dinge passieren, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das beste Beispiel dafür ist in 1945 das nationale Gesundheitssystem, National Health Service, nationale Gesundheitsdienst in Großbritannien. Da gab es einen Vorläufer von walisischen Bergbaukumpels ins Leben gerufen in einer kleinen Stadt. Die haben so einen gemeinsamen Gesundheitsdienst erschaffen, wo jeder, ganz klein Einzelhalter, aber jeder das Anrecht hatte auf Behandlung. Und das haben sie dann in 1945, also aus der Labour-Linken aus Wales, der hatte das als nationales Modell eingeführt, aus Steuern bezahlt, dass man nur nach Kaufkraft zahlen sollte, nicht nach irgendwelchen so Krankenversicherungsbeiträgen, sondern nur aus den Steuern bezahlt. Das ist natürlich sehr stiefkindlich behandelt worden, jahrelang, besonders durch konservative Regierungen, die das immer versuchen, durch die Hintertür zu privatisieren. Aber das ist so beliebt, wie die Konservativen auch sagen, das ist sowas wie eine nationale Religion geworden. National Health Service, das ist uns. Und jeder konnte da reingehen ins Krankenhaus und wurde behandelt, ohne dass danach gefragt wurde. Man musste keine Versicherungskarte vorlegen, musste nichts vorlegen. Mittlerweile, wenn Leute nach Pässen sogar gefragt und kontrolliert, das gehört alles, das auch wegen Theresa May, die dieses sogenannte Hostile Environment, also feindliches Umfeld eingeführt hat, wo besonders Leute natürlich mit, die nicht weiß sind, wo die irgendwie nachweisen sollen, oft in dem Krankenhaus, wo die selbst geboren sind, dass die britische Staatsbürger sind, dass ihnen, dass diese auch diese Dienstleistung auch abrufen können. Das war am Anfang nicht so. Jeder konnte einfach so reingehen und wir wollen das auch wieder zurückführen. Aber People Get Ready geht darum, wie wir diese strategische, strukturelle, gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen können, die für immer die Gesellschaft demokratisieren, die nicht so schnell rückgängig gemacht werden können. Und ich würde sehr begrüßen, wenn wir in Deutschland auch so denken können. Nicht nur, wir hätten gerne ein bisschen das und dann kommt irgendwie in ein paar Jahren wieder die CDU und macht alles zunichte, sondern wie können wir mit der Politik die Gesellschaft tiefgreifend verändern? Also People Get Ready, leider nur auf Englisch, aber Verleger, hört mal hin und übersetzt das. Im gleichen Sinne für alle, die interessiert sind an die Entwicklung in Amerika und Großbritannien, besonders weil man diese Aussicht auf Macht hat. Wir könnten die Dinge wirklich, wir könnten die Regierung übernehmen. Da kann ich nur aus Amerika Jacobin empfehlen. Das ist eine Zeitschrift, die erscheint mehrmals jährlich. Und in Großbritannien Tribune, das ist eine Schwesterpublikation. Das sind beide so Zeitschriften, wo man auf einmal so wirklich sieht, wie diese Blüte aufkommt, wo es nicht mehr nur akademisch ist. Es geht darum, dass wir die Macht übernehmen. In Deutschland ist ADA, ADA Magazin ist das Pendant. Da erscheinen auch viele Übersetzungen auch aus Jacobin und eigene Artikel. Aber die sind auch durchaus empfehlenswert, aber leider bis auf die Dinge, die bei ADA erscheinen, nur auf Englisch. Und dann letztens, weil, mein Gott, lesen, mir tut es in den Augen weh, ist auch schwer und zu viel. Ich meine, ich habe super viele Empfehlungen losgegeben. Ich glaube, das sind die Bücher von, also nicht, also gibt es auch andere. Lesen ist ein Ding. Man kann auch immer Podcasts hören und man soll unbedingt Hauptzehn FM weiterempfehlen. Aber es gibt auch zum Beispiel Film und Fernsehen. Ines, ich war ein bisschen sauer, weil Ines hat schon Knock Down the House empfohlen. Da geht es um Alexandria Ocasio-Cortez und andere Kandidatinnen, alle weiblich, jung, die Leute, die man immer gesagt worden ist, ach, du kannst aber nicht kandidieren. Das ist für die alten, weißen Männer, die sich auskennen. Und die so mutige Kampagnen gegen das Establishment der Demokraten vorgenommen haben und wie viel sie verändert haben. Also das habe ich noch nicht gesehen, aber das spare ich mir vor und ich will es gucken mit meinen Kindern und sonst mit meiner Tochter, dass sie sieht, mein Gott, du kannst das auch. Da ist nichts, also auch wenn du gerade wie Alexandria Ocasio-Cortez gerade in einer Bar arbeitest, heißt das nicht, dass du schlechter bist oder dass du nicht genauso ein Recht hast zu kandidieren und zu gewinnen wie alle anderen. Und also Ocasio-Cortez, also folgt ihr auf Twitter und Facebook. Das ist leider auch nur auf Englisch und manchmal auf Spanisch, aber das ist ein großes Vergnügen, was sie da alles im Kongress ja alles macht. Aber da gibt es einen anderen Film, der ist, glaube ich, kann man sehen bei Amazon Prime. Ich weiß, Amazon ist arschig, aber so ist es. Aber von Michael Moore. Michael Moore ist ein toller Filmemacher aus Amerika. Der hat Roger and Me und Fahrenheit 9/11 und Bowling von Columbine gemacht. Und jetzt hat er Fahrenheit 11/9, also 11.9. gemacht, weil 11.9. in amerikanischen Zeitrechnung der 9. November, das war der Tag, wo Donald Trump Präsident geworden ist. Und es ist eine eindringliche Warnung. Also, sorry, ja, das ist doch der Anfang des Faschismus. Warum das so passiert ist, wie Demokratie geraubt worden ist und auch sehr viel Kritisches, auch zum Beispiel zum immer noch Volksheld Obama. Michael Moore kommt aus der Autostadt Flint, Michigan. Also es war früher Autostadt, jetzt ist es, glaube ich, sogar die ärmste Kommune Nordamerikas. Die Einwohner sind überwiegend von ethnischen Minderheiten, also die sind in der großen Mehrheit. Es ist in Michigan, also es gibt an drei Seiten Frischwasser, große Frischwasservorkommen, glaube ich, auf der Erde. Aber in Flint, Michigan hat der neue republikanische Gouverneur beschlossen, die sollen nicht aus Lake Huron, wo das ganze saubere Frischwasser kommt, sondern aus dem Flint River sollen die Einwohner ihr Wasser bekommen, wegen einem Privatisierungsdings und so. Und das Wasser ist Gift. Die Leute werden krank und besonders die Kinder Flints werden krank. Und da kommt eine Szene mittendrin, wo Präsident Obama zur Stadt kommt, nach so vielen Monaten Krise, wo medizinische Ergebnisse unterdrückt worden sind, die nachgewiesen haben, dass die Kinder Flints krank werden an dem Wasser in ihren eigenen Häusern und wo man so viel von diesem Präsidentenbesuch erwartet, dass er vielleicht einen nationalen Notfall ausruft und so. Aber nein, Obama setzt sich hin und nippt an ein Glas Wasser und sagt, es ist doch alles gut. Und es bricht einem wirklich das Herz. Und wenn man die Gesichter der Menschen, die so viel Hoffnung in ihn gesetzt haben, sieht, dass auch er nicht bereit ist, die notwendigen Maßnahmen zu übernehmen, da sieht man so viel Enttäuschung und diese Entschlossenheit, es muss sich jetzt was wirklich verändern. Und das Fantastische, das Aufbauende in diesem Film sind eben die streikenden Lehrer, die Leute, die auf die Straße gehen. Auch Ocasio-Cortez kommt vor in diesem Film, weil man merkt, unsere bisherigen Hoffnungsträger haben nicht geliefert. Die haben nicht geliefert. Es ist jetzt an uns. Wir können nicht mehr hoffen, dass der Held aus dem Himmel kommt, auf dem Pferd und das für uns löst. Wir müssen das selbst vornehmen. Und das ist ein wunderbarer Film, von Michael Moore, Fahrenheit 11.9, also Fahrenheit 11.9. Durchaus empfehlenswert. Guck das dir mal an. Was Michael Moore im Film aber auch sehr stark zeigt, sind die Ähnlichkeiten zwischen Trump und Hitler. Es ist mittlerweile so in guten Kreisen ein bisschen verpönt, ja, Trump direkt mit den Nazis, mit Hitler zu vergleichen. Ach, das ist doch gar nicht vergleichbar, das sind doch Unterschiede. Und ja, klar, es gibt Unterschiede. Es gibt aber auch frappierende Ähnlichkeiten. Solche autoritäre Personen, diese Logik, wie stark das ist, wie es auch an der Macht klammert. Die Idee, das sind nur 4 Jahre und dann ist es vorbei, ist mit Verlaub sehr optimistisch. Wir sehen auch, wie rechte Gewalt, rechtes Denken, wie es auch in Deutschland und vor allem in Europa überall wächst. Faschistische Regierungen sind demnächst möglich, wenn sie jetzt nicht schon heute hier sind. Und das letzte Buch, was ich empfehlen möchte, ist kein so besonders linkes oder sozialistisches Buch. Aber ich hatte die Ehre, ich wurde da eingeladen, ein bisschen daraus zu lesen, vor kurzem in Köln. Das heißt Rechts zum Leben, Links zum Tod. Und das ist autobiografisch von Henry Oster, geboren Heinz Oster in Köln. Ein jüdischer Junge, der aufwuchs im Dritten Reich. Und er wohnte wirklich um die Ecke von mir, hier in meiner Stadt. Und hat Auschwitz und Birkenau überlebt, seine Familie nicht, und ging dann nach Amerika, hat ein Leben aufgebaut, arbeitete ein Leben lang als Zahnarzt. Und am Ende seines Lebens ist er doch dann zurückgekommen nach Deutschland, hat alle diese Orte, die er kannte, wieder besucht. Und hatte ein Buch erstmal auf Englisch geschrieben, also war Mitautor dabei. Es war vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber das ist jetzt eine deutsche Ausgabe, die völlig überarbeitet ist und mit sehr viel Liebe, sehr viel Detail. Und ist wunderschön. Und Henry, da er nie wieder Deutsch gesprochen hatte, all die Jahre lang, er hatte am Ende so einen leichten amerikanischen Einschlag. Als er wieder Deutsch gesprochen hatte. Und er wollte dann nochmal zurückkommen, um in Köln, seiner ehemaligen Heimat, das Buch vorzustellen. Und ist leider kurz davor gestorben. Und irgendwie wurde ich da eingeladen, ob ich da nicht das kurz mal sprechen konnte. Das habe ich sehr, sehr gerne getan. Und es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir das auch vor Augen führen, was alles passiert ist, und nicht annehmen, das kann nie wieder passieren. Das haben wir so lange vielleicht wiederholt, dass wir glaubten, es wäre eine Selbstverständlichkeit. Das ist nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Und es gibt harte Passagen und schlimme Passagen, aber ich möchte was kurz vorlesen, das habe ich einfach so zufällig aufgeschlagen. Nach der Befreiung, auf dem Weg zu einem neuen Leben. Mit dem Zug durch Deutschland, aber jetzt mit seinen ehemaligen Mitgefangenen in der Freiheit. Uns wurde allen langsam bewusst, dass die Chancen, unsere Familien wiederzusehen, sehr gering waren. Das dämpfte nicht die Wut, die viele von uns gegenüber den Deutschen, noch mehr gegenüber der Welt empfanden. Wie konnte eine sogenannte zivilisierte Welt zulassen, was mit uns geschehen war? Uns und unseren Brüdern, unseren Schwestern, unseren Vätern und unseren Müttern. Manche der Jugendlichen schrieben mit Kreide Botschaften auf die Außenseiten des Zuges. Ein junger Pole aus Łódź mit dem Namen Joe Dziwuk kritzelte eine traurige Frage auf die Seite seines Waggons. »Wo sind unsere Eltern?«, fragte er. Hunderte Deutsche, die unseren Zug in Richtung Frankreich beobachteten, waren gezwungen, diese Frage für sich zu beantworten. Letztlich war die Frage weitaus grundsätzlicher. Was hast du getan, Deutschland? Was hast du getan? Der Zug hatte sich allmählich zu einem rollenden Theater entwickelt. Wir reisten durch ein elendes, besiegtes Deutschland und waren nach Jahren in Not und Gefangenschaft nun frei. Sofern irgendjemand in diesem Durcheinander als Gewinner betrachtet werden konnte, dachten wir, dann waren wir das. Zum ersten Mal fühlten wir uns ein kleines bisschen mehr als Gewinner, denn als Verlierer. Einige Jungs schrieben höhnische Botschaften. Hitler kaputt war einer der beliebtesten. Wenn der Zug anhielt, rissen manche Jungen Äste von nagelungen Bäumen ab, winkten damit während der Fahrt und riefen jedem hinterher, der sich in Sichtweite befand. Der Zug kam nur langsam voran. Dem Zugführer war aufgetragen worden, immer dann anzuhalten und uns auf dem Land austoben zu lassen, wenn wir das wollten. Und wir wollten anhalten und herumrennen bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wir waren dabei, alles wieder zu entdecken. Alles wie zum ersten Mal wieder zu spüren. Ich versank in dem nassen Gras und dem Wind. Ich saugte die Sterne und die am Himmel jagenden Wolken in mich auf. Draußen zu sein, für mich alleine, fühlte sich an wie ein Laufen über Felder in erhabenste Freiheit. So, eine bessere Welt ist für alle möglich. Ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer. Lies viel, aber lies nicht zu viel. Mach auch was für dich. Es ist wichtig, dass wir alle gestärkt zurückkommen. Wir werden alle gebraucht. Das war 9:30 FM. Wenn es euch gefällt, bitte sag's weiter. Du kannst diese Sendung dann teilen. Irgendwie über Social Media. Das gibt's dann schon. Und uns Bescheid sagen, wenn dir was gefallen hat oder nicht. Kontakt@9:30 FM. Unsere Musik ist immer von Yannick Blume. Tschüss.